I'm one of the very few dark people in the world who have a voice. That means something which no white writer can mean at this point in the world's history. And I can't really escape that.
Ich gehöre zu den wenigen dunkelhäutigen Menschen auf dieser Welt, die eine Stimme haben. Das kann kein weißer Autor nachvollziehen. Es ist eine Verantwortung, der ich mich nicht entziehen kann. James Arthur Baldwin. Und er ist bis heute eine wichtige Stimme, die gerade in den letzten Jahren auch mit der Black Lives Matter Bewegung wieder deutlicher gehört wird. Vor 100 Jahren wurde Baldwin geboren und er ist einer der berühmtesten Schriftsteller der USA und eben auch eine wichtige Figur im Kampf gegen den Rassismus. Als schwarzer, schwuler Literat hat er neben den vielleicht berühmteren wie Martin Luther King und Malcolm X eine wichtige Rolle gespielt. Diese Rolle und noch mehr beleuchtet René Agiga in seinem Buch über James Baldwin. Der Zeuge heißt sein Porträt, das gerade rausgekommen ist. René Agiga ist Leiter der Literaturredaktion beim Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und jetzt mein Gast hier auf Radio 3. Herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ich würde gerne zu Beginn mal wissen, wie Sie eigentlich James Baldwin das erste Mal begegnet sind.
Oh, in Schüben. Also ich habe vor vielen Jahren, die ich gar nicht mehr ganz so genau orten kann, ein, zwei Essays gelesen, darunter Stranger in the Village, Fremder im Dorf. Ein Text, der beschreibt, wie er eine Zeit lang in einem kleinen Bergdorf im Wallis in der Schweiz, in Leukerbath, verbracht hat. Und ich fand das einen sehr schönen, sehr interessanten Text, habe aber weniger Baldwins wegen, sondern eher meinetwegen vor allem eine Botschaft da mitgenommen, nämlich Rassismus ist blöd. Und das ist eine Botschaft, die ich schon kannte. Das heißt, ich bin da nicht festgeblieben oder so, denn ich habe mich da nicht angedockt. Und es dauerte dann schon bis zur jetzt gegenwärtigen Welle 2017, 2018, 2016, so in dem Dreh. Da ist ein Biopic von Raoul Peck rausgekommen, das Baldwins Leben erzählt. Und in Deutschland hat der DTV-Verlag begonnen, seine großen, wichtigen Bücher nach und nach zu übersetzen. Und dann habe ich das erste Mal einen Roman von ihm gelesen. Das war jetzt in meinem Fall Another Country, ein anderes Land auf Deutsch. Da muss ich sagen, bin ich in einen Lesestrudel geraten, aus dem ich bis heute nicht wieder ganz aufgetaucht bin.
Sie haben sich ja jetzt also auch tatsächlich dann sehr lange intensiv mit ihm beschäftigt, sind auch extra für die Recherchen in die USA gereist. Was haben Sie dort recherchieren können, was man vielleicht noch nicht wusste? Oder ging das nicht nur um Fakten, sondern auch um eine persönliche Reise zu Baldwin?
Ja, ich glaube, wenn Sie so fragen, dann eher eine persönliche Reise. Denn was ich jetzt nicht gemacht habe, ist biografisch geforscht. Ich habe nicht geschaut, wie viele Liebhaber genau hat er gehabt und so weiter. Oder also all diese Fragen haben mich nicht so interessiert. Für das Buch hat mich interessiert, was passiert, wenn man mit sehr, sehr gegenwärtigen Fragen heute Baldwin liest. Baldwin, der eigentlich so ins tiefste 20. Jahrhundert gehört. Die Segregation der amerikanischen Südstaaten, alleine schon an so Kleinigkeiten wie diesem unendlichen Whisky- und Zigarettenkonsum dieses Autors kann man zeigen, dass der sicherlich nicht aus New York des 21., sondern des tiefen 20. Jahrhunderts kommt. Und in Amerika habe ich vor allem zwei Sachen gemacht, drei Sachen, um ganz genau zu sein. Ich bin in Harlem gewesen, da ist das Schomburg Center, da liegt der Nachlass von James Baldwin. Witzigerweise oder schönerweise direkt an der Straßenecke, wo auf der anderen Seite das Harlem Hospital ist, wo James Baldwin an diesem 2. August 1924 geboren wurde. Und ich habe ein bisschen in diesem Nachlass gelesen und das eine oder andere unveröffentlichte Manuskript angeschaut. Aber anders, als wenn man jetzt eine wissenschaftliche Biografie machen würde, eben nur punktuell oder ausschnittweise. Die zweite Reise-Recherche, die ich gemacht habe, war für mich wichtiger, das ist ein bisschen, was Sie gerade meinten, vielleicht mit persönlicher Reise, durch einige Südstaaten oder besser gesagt ehemalige Sklavenhalterstaaten, Georgia, Alabama, Louisiana und so. Und da habe ich sehr intensiv verschiedene Gedenkstätten und Museen angeschaut. Zum einen so eine als Gedenkstätte hergerichtete ehemalige Plantage in Louisiana und zum anderen ja, also Geburtshaus und so weiter von Martin Luther King in Atlanta und einige Dinge wie zum Beispiel das Lynching Memorial in Montgomery, Alabama. Und das hat für mich einfach sehr, sehr lebendig gemacht, diese Zeit der 50er, 60er Jahre, die dazu geführt hat, dass die Schwarzen in Amerika noch einmal aufgestanden sind und noch einmal gesagt haben, so unfrei geht es nicht weiter.
Rassismus war ja lebenslang neben der Liebe auch ein großes Thema für Baldwin. Und wir hören mal ganz kurz einen Satz, den er zu Schwarzen und Weißen gesagt hat.
Ich glaube nicht an weiße Menschen, ich glaube auch nicht an schwarze Menschen, aber ich weiß, dass Weißsein und Schwarzsein in diesen Zeiten ein Unterschied ist.
In diesen Zeiten. Sie haben ja geguckt darauf, auf heute. Ist das noch gültig heute, was er damals gesagt hat?
Also diesen Dialog, den sie gerade vorgespielt hat, finde ich unglaublich interessant und schreibt dann in meinem Buch auch ein bisschen was darüber. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Das ist ein Interview, wo ein Filmemacherteam aus London weiß, ihn interviewt und die beiden verstehen sich 0,0, die beiden Seiten. Das Ganze ist ein Dokumentarfilm namens Meeting the Man geworden und es gibt die ganze Zeit wirklich harsche, aggressive Missverständnisse. Und der Ausschnitt, den wir gehört haben, ist so ungefähr die erste Frage in dem halbstündigen Dokumentarfilm, die dann einigermaßen funktioniert. Und Baldwin wird gefragt, warum schreiben Sie eigentlich vor allem für Weiße? Und man kann in seinem Gesicht, das konnten wir jetzt im Radio natürlich nicht sehen, man kann in seinem Gesicht sehen, dass er kurz vor der Explosion steht, weil die Frage impliziert, dass das so wäre, dass er nur für Weiße schreiben würde. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Daraufhin antwortet er kühl, aggressiv, I'm writing for people, baby. Also ich schreibe für Leute und zwar ohne Adjektiv. Da könnte man jetzt denken, und das ist alles, hat alles mit heute zu tun, da könnte man jetzt denken, ja, der macht gar keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen. Das ist aber nur der halbe Baldwin. Der halbe Baldwin, der antwortet, ich schreibe einfach für Leute und setzt sofort dazu, es ist ein riesiger Unterschied heute in der realen Welt, wie man aufwächst, so oder so. Also beides stimmt. Er vergisst nicht, dass er einen Bezug hat zu aller Welt, zu allen Menschen einerseits und andererseits vergisst er nicht, kann er nicht vergessen, so wie er aufgewachsen ist, arm, schwarz, schwul in Harlem, dass es einen Unterschied macht mit was für, ja, sagen wir, Diskriminierungsmerkmalen man in die Welt kommt.
Das ist total spannend. Das müsste man jetzt natürlich nochmal sehen, aber da hat man jetzt auch total Lust bekommen, sich diesen Film anzugucken und vielleicht auch auf jeden Fall weiter einzusteigen in das Werk von Baldwin. Was mich fasziniert und vielleicht haben Sie eine Antwort drauf, ist, wo nimmt er eigentlich dieses Selbstbewusstsein hergenommen? Also er hat ja offen homosexuell auch gelebt. Das ist heute noch für viele Menschen schwierig. Ich stelle mir einfach vor, dass es damals noch schwieriger war. Wo kam dieses Selbstbewusstsein her?
Ganz am Ende wird man es nicht beantworten können, aber in der Tat hat er ein unglaubliches Selbstbewusstsein gehabt, was aber natürlich zunächst mal zu tun hat mit ganz viel Erniedrigung, ja, also der hat viel Erniedrigung erfahren, alleine schon das Eingesperrtsein in diesem, wie er immer wieder schrieb, Ghetto Harlem und zu wissen, dass die Welt da draußen aber eine weiße Welt ist, also was man schon gesehen hat, wenn man einfach ins Kino gegangen ist, also die Welt da draußen war anders als jene Welt des Ghettos und es gibt dann einfach in seinem Leben so konkret die verschiedensten Erfahrungen, die ihn, glaube ich, zu diesem sprechenden Wesen gemacht hat, zu diesem Schwarzen mit einer Stimme, die weltweit gehört wurde. Beispielsweise eine Lehrerin, die ihn ganz früh an Literatur herangeführt hat. Also er hat schon als Kind sich verliebt in die Romane von Charles Dickens und diese Liebe ist er nie losgeworden. Hat ohnehin unendlich viel gelesen, hat dann sehr früh beschlossen, Schriftsteller zu werden, also mit 18, 19. Und das wiederum, dafür ist wiederum, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass er mit einem tyrannischen Stiefvater aufgewachsen ist, also ganz, ganz viel wiederum andere Erniedrigung kennengelernt hat und sich da über die Jahre so einfach so ein gewisser Widerstandswille auch aufgebaut hat.
Ja, okay, Entschuldigung, ich dachte, Sie reden noch weiter. Ich habe Ihnen so gebannt zugehört. Es gibt ja so viele spannende Facetten. Sie beleuchten ja auch seine Haltung zum Rassismus. Und wieso ich es verstanden habe, hat er sich nicht vereinnahmen lassen. Aber Sie durchleuchten ja auch dieses Verhältnis eben zu Malcolm X und Martin Luther King, mit denen er, kritisch befreundet war. Was sagen Sie, wo steht er zwischen diesen beiden? Gibt es da eine klare Haltung, die man rauslesen kann?
Ja, ich finde ja, aber vielleicht kann man ganz kurz zur Erinnerung sagen, dass diese beiden, Martin Luther King einerseits und andererseits Malcolm X, zu ihren Lebzeiten, der eine ist 1965 ermordet worden, der andere ist 1968 ermordet worden, und zu ihren Lebzeiten wurden sie von vielen Leuten bereits als Antipoden, als Gegensätze wahrgenommen. Nicht ganz zu Recht, und das hat unbedingt was zu tun mit, ja, sagen wir mal, Polarisierungsneigung von Massenmedien. Der eine eher als der gewaltlose und auch universalistisch-christlich orientierte Martin Luther King, der dann ja auch 64 den Friedensnobelpreis bekommt. Und der andere, Malcolm X, der ist von den US-amerikanischen Massenmedien immer wieder als Hetzer, ich würde sagen, verunglimpft worden, man kann neutraler sagen, gezeichnet worden. Was er tatsächlich gemacht hat, eine Zeit lang seines Lebens, ist, also für die Selbstbestimmung der amerikanischen Schwarzen einzutreten, und zwar so weit, dass er der Meinung war, eigene Volkswirtschaft, vielleicht ein eigener Staat, wäre besser als weiter unter den Segregationsbedingungen der USA zu leben. James Baldwin hat sie beide geliebt. Und in einem Wort ist die Botschaft von James Baldwin, diesen Unterschied nicht zu machen zwischen Malcolm X und Martin Luther King. Weil alles, was man da an Unterschieden auffallen kann, für ihn unterm Strich ohne große Relevanz war. Das kann man ganz schön sehen in einem Buchessay, der 1972 erschienen ist, No Name in the Street. Und der ist jetzt gerade, jetzt auf Deutsch neu übersetzt worden. Kein Name bleibt ihm weit und breit, ist der deutsche Titel. Und da gibt es Passagen über beide, also über King und über Malcolm X. Und für beide benutzt er Wörter wie Freundschaft und wie Liebe, und also er zu ihnen, und charakterisiert sie ihrerseits, dass sie die Leute, für die sie sprechen, lieben und für sie eintreten und so weiter. Und für Baldwin, der das gesehen hat, was die unterschieden hat, waren aber diese Unterschiede nicht von Relevanz, sondern die Radikalität, mit der beide, auch King, eingetreten sind für eine andere Welt.
Ja, und genau über dieses Buch haben wir gerade eben hier mit unserem Kollegen Jörg Margenau gesprochen. Wir haben ja hier heute Baldwin sehr gefeiert, beziehungsweise gewürdigt, sich vielfach mit über ihn auseinandergesetzt. Und ich danke Ihnen, René Agiger, für das Gespräch über James Baldwin. Ich denke mir, nicht nur ich, sondern vielleicht viele andere haben auch Lust bekommen, sich jetzt doch nochmal intensiver mit ihm zu beschäftigen, vielleicht diesen Film zu sehen und vor allem ihr Buch zu lesen. Es heißt Der Zeuge und ist im CH Beck Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Agiger.
Danke fürs Gespräch.